Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Es ist der erste im neuen Kalenderjahr 2021 und daher für mich immer noch Anlass genug, Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer das Allerbeste sowohl für Ihre persönlichen, beruflichen und natürlich gesundheitlichen Ziele in diesem Jahr zu wünschen. Für diesen Podcast wurde ich interviewt. Ich spreche hier über die gesellschaftliche Dimension von digitalen Hoffnungen und Enttäuschungen. Ist es wirklich so schwer, Zukunft zu gestalten? Und wenn es nicht gelingt, wer ist schuld? Der Staat, wie er für das Versagen, der in der Digitalisierung häufig herangezogen wird? Wir hören, das neue Kalenderjahr schreitet bereits mit schnellen Schritten voran. Und viele Menschen haben mittlerweile das Gefühl, nicht mehr, sondern weniger Sicherheit über die Gestaltung ihrer Zukunft gewonnen zu haben. Manche denken gar, dass die Sicherheit im Hinblick auf die richtigen Entscheidungen schon seit langer Zeit abnehmen. Denn die Herausforderungen werden nun mal komplexer und die einfachen Ursache-Wirkungsmechanismen greifen in immer weniger Lebensbereichen. Die zunehmende Technisierung, die wir im letzten Jahr zum Beispiel in Homeoffice und Homeschooling kennenlernen durften, suggeriert, dass die aktuellen Lösungen, so wie wir sie kennen, in Schule und in der virtuellen Arbeit unsere Probleme lösen. Ist das wirklich so? Ich nehme die Antwort einmal vorweg. Nein, Technik ist eben nicht die Lösung für die Reduktion von Komplexität. Technik ist lediglich ein Werkzeug. Und wenn wir uns immer wieder dazu hinreißen lassen, dass das nächstbeste Tool, die nächstbeste App oder das nächstbeste Portal zum Beispiel die Informationen individuell für uns zusammenstellen, werden wir enttäuscht. Für die Bewältigung unserer komplexen Alltagsherausforderungen brauchen wir wohl eher die Fähigkeit des Denkens und häufig auch ein kritisches Denken. Lassen Sie uns das in den folgenden 45 Minuten gemeinsam tun. Kritisch über unsere Gesellschaft nachdenken.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Meinen heutigen Gesprächspartner Christian Holz habe ich in einer Online-Konferenz kennengelernt, in welcher ich einen Online-Vortrag zum Thema Digital Leadership beitragen durfte. Anschließend haben wir telefoniert und gemeinsam festgestellt, dass Digitalisierung kein Rocket Science ist. Schließlich hat er in München Informatik und Raumfahrttechnik studiert und seine Tätigkeiten als Redner und Moderator führte Holz auf die CeBIT und TEDx bis zu Google nach Kalifornien. Und er hat einen RFID-Chip unter die Haut seiner Hand implantieren lassen. Damit bräuchte er keinen Haustürschlüssel mehr, sagt er. Krass. Christoph Holz schlägt als Moderator und Redner gerne die Brücken zwischen Technologie, Gesellschaft und Wirtschaft. Das verbindet uns beide. Als Investor in digitale Geschäftsmodelle verfolgt er die Chancen und Potenziale von digitalen Technologien hautnah. Interessant ist an ihm auch, dass er sich aber ebenso mit den kritischen Seiten der Digitalisierung beschäftigt. Privat ist er übrigens begeisterter Standardtänzer und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in dem Skigebiet, in welchem ich in einem früheren Leben einmal Skifahren gelernt habe, im wunderschönen St. Johann in Tirol, Österreich. Begrüßen Sie also mit mir meinen heutigen Gesprächspartner Christian Holz.
Gerald, du bist ja Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, sehr spannend. Du berätst die Führungsetagen der Konzerne. Findest du denn dort ausreichend IT-Nerds oder zu viele?
Also ich finde da eine ganze Menge IT-Nerds. Allerdings sind die eingeschlossen irgendwo in einem Serverraum und Ähnlichem und sind in quasi unter sich. Sie sind quasi so eine Stabsabteilung technischer Art für die Vorstände und Geschäftsleitungen dort. haben von dem operativen Geschäft häufig natürlich nicht so sehr die Ahnung. Das ist geschuldet der starken hierarchischen Funktionsaufteilung natürlich. Aber sie haben natürlich auch eine gewisse Macht in diesem Konzern, weil sie entscheiden darüber, welche Software und welche Tools eingesetzt werden dürfen. Und wenn das entschieden wurde und eingerichtet wurde, haben sie auch die Möglichkeit, das zu überwachen.
Also die spannende Frage ist ja, wem gehören meine Daten? Ja, gehören die mir, gehören die SAP, Microsoft oder dem IT-Leiter, wenn er gerade schlecht geschlafen hat?
Also glaub mir, Christoph, du weißt es ja auch, wenn du mit IT-Leitern in Konzernen, also in Großunternehmen sprichst, dann erzählen die dir Geschichten über das digitale Verhalten ihrer Kolleginnen und Kollegen in diesem Unternehmen, da schlackern dir die Ohren. Das bedeutet, sie wissen sehr genau, welche Daten dort fließen. Ja, früher als Kind habe ich, wenn ich nicht einschlafen konnte, unter der Bettdecke dann heimlich Otto-Kataloge durchgeblättert oder ähnliches. IT-Leute in Großunternehmen gucken sich dann die Daten in denen auf ihren Servern an.
Ich habe ja auch Kollegen gefragt, wie geht's euch mit der Pandemie? Die sagen, wieso? Ich sitze im Keller wie immer, die Kaffeemaschine funktioniert. Was ist der Unterschied?
Ja, in der Tat ist es natürlich klar, wenn du, wenn dein Leben und dein Arbeitsleben vorwiegend vor Bildschirmen und in technischen Hardware und oder Softwarenetzwerken stattfindet, dann ändert sich in der Pandemie nichts. Das würde sich ja erst ändern, wenn wir lokalen oder einen überregionalen Stromausfall hätten oder Satelliten- und Datenübertragungskabel ausfallen würden. Dann wäre diese Klientel sicherlich rat- und auch hilflos.
Ja, das könnte sein. Und dennoch, im Silicon Valley scheinen Bedingungen zu herrschen, die gerade diese Art der Spezies, ja, diese Mischung aus Hippies, die Hippie-Bewegung ist ja im Süden von San Francisco entstanden, dort, wo jetzt das Silicon Valley ist, beeinflusst deren Denkweise. Steve Jobs führt es ja in seinen Vorträgen, hat er auch immer wieder Hippie-Statements zitiert. Dort sind die in den Führungsetagen. Ist das Zufall?
Das ist kein Zufall. Ich denke, das ist einfach auch Ergebnis und Konsequenz einer über 40-jährigen Sozialisation in dieser Region. Denn in der Tat, wenn man sich die frühen Bilder von Steve Jobs, weil du ihn erwähnt hast, anschaut, dann läuft er mit Wozniak mit langen Haaren in der Garage herum und sieht in der Tat aus wie ein Hippie. Ja, natürlich war das vor 40 Jahren eine Kultur, wie wir sie auch in den 60er, 70er Jahren hatten in Deutschland oder auch in Mitteleuropa, auf der Suche oder beziehungsweise auf der Suche nach der Loslösung fester Strukturen und Hierarchien hin zu mehr Liberalität, zu mehr Freiheit. Und das war eine weltweite Bewegung, zumindest in den westlichen Industrieländern. Ja, und da gehören natürlich die Nerds von heute, gehörten damals hinzu. Aber Christoph, du weißt es auch. Diejenigen, die damals in Deutschland oder in Österreich die größten Revoluzer waren, sind heute die neuesten Beamten.
Was also macht denn diesen Unterschied aus? Warum haben wir denn das Gefühl, auch zurückgeblieben zu sein? Tesla, ja, ich war selber bei Tesla in dem Kernwerk in Fremont und die zweitwichtigste Sprache ist Deutsch. Ohne deutsche Ingenieure würde Elon Musk keinen Reifen, Tesla keinen Reifen auf den Boden bringen. Heute hört man, Mercedes lässt Kollegen gehen, die jetzt mit einem großen Bonus genau dorthin gehen werden, weil wo Tesla jetzt neu baut, in der Nähe von Berlin, denn dort werden händeringend Spezialisten gesucht.
Woran mag das liegen? Ja, also lass mich überlegen. Lass uns darüber sprechen.
Mhm. Also oft sagt man ja, wir müssten einfach nur die richtigen Werkzeuge einsetzen. Das hat das Osmanische Reich zum Beispiel gemacht. Die haben sich mal angeguckt, wie Deutschland funktioniert damals und haben einfach Fabriken hingestellt. Aber keine Ausbildung, kein Training, keine Arbeitsmoral. Da hat der gesamte kulturelle Aspekt gefehlt. Und daher gibt es jetzt das Osmanische Reich nicht mehr. Deutschland ist erfolgreich geworden mit der Industrialisierung, mit Hierarchien, 17 Unterschriften für eine Entscheidung. Das gibt es bei diesen Unternehmen jetzt nicht mehr. Und
Der Unterschied ist, schau mal, Christoph, das Osmanische Reich ist ja auch deshalb verfallen oder zerfallen, weil es ja unentwegt Kriege geführt hat. Also ja. insbesondere die latente, dauerhafte Auseinandersetzung mit den Griechen hat ja letztendlich sehr viel Ressourcen und Menschenleben gekostet. Dass sie dann natürlich vergleichbar wie auch die Chinesen im Übrigen in den 70er, 80er Jahren dann natürlich Fabriken aufgebaut haben, in denen man günstiger Automobile produzieren kann, ist, glaube ich, einfach ein internationaler wirtschaftlicher, dem wirtschaftlichen Vergleich geschuldet. Und natürlich auch der Frage, welche Priorität, jetzt kommen wir zu der Antwort, denn ein Staat bzw. eine Obrigkeit denn seiner Wirtschaft zuordnet. Man kann also in allen Ländern, in denen neuere Technologien heute sich entwickeln und dann natürlich in rasanter Zeit zu Monopolen sich entwickeln oder auf dem Weg dorthin sind, erkennen, dass der Staat und die staatlichen Rahmenbedingungen zur Entwicklung dieser Technologien vor allem dann von einer Obrigkeit kommt. Und zwar eben durch eine Willensentscheidung, mag sie demokratisch wie in Amerika, in Amerika sein oder eher etwas
dicker. Also ich muss dazu sagen, gestern bei der einen Tag vor der Aufzeichnung dieses Podcasts wurde gerade das Kapitol gestürmt. Ja. Die USA ist jetzt offiziell eine Bananenrepublik. Das ist international anerkannt.
Ja, Christoph, ich glaube, da sind wir uns sofort alle einig. Ja, deswegen habe ich auch gestockt, als ich dann den USA gleich Demokratie nannte. Also das ist sicherlich, ich glaube, dass USA immer noch ein demokratisches Land ist, aber sie haben massive Herausforderungen in der Wahrnehmung und vor allem in der Radikalisierung ihrer Ränder. Aber das hat jedes Land gehabt. Und im Übrigen nochmal zurück auch zu China. China findet seine Entscheidungen ja nun diktatorisch, also nahezu diktatorisch. Mhm. Auch in Japan eigentlich auch eine diktatorische Demokratie, wenn also das so sagen darf, sagt die japanische Regierung, okay, wir wollen jetzt Roboter bauen, wir wollen jetzt Pflegeroboter bauen und das wird mit zig Milliarden subventioniert. Das ist in China so, das war in Kalifornien so, ist es heute nicht mehr, aber es war so. Der Staat hat dafür gesorgt, dass die finanziellen Bedingungen, dass die Rahmenbedingungen und dass auch die intellektuellen Bedingungen.
Jetzt ist der Vergleich mit dem Osmanischen Reich. Du sagst, die führen so viele Kriege. Heute gilt das für die USA. Daher gibt es dort auch so viele Forschungsgelder. Wenn man sich anschaut, was sind die nächst innovativen Staaten? Das ist Israel. 90 Milliarden militärisches Budget in die Start-up-Entwicklung. Also woher dass das Geld für moderne Start-ups, für diese Ideen, die Technologien erstmal vom Militär kommen, von kriegerischen Staaten. Ja. Jetzt Deutschland ist da eben anders. Kann ein Wissenschaftsminister, ein Wirtschaftsminister sagen, waren das 3 Milliarden, die man letztes Jahr für künstliche Intelligenz ausgeben wollte und jetzt sind noch 50 Millionen über oder so? Reicht denn das einfach nur mal zu sagen, ich drehe das Füllhorn auf?
Nein, also die Rahmenbedingungen sind komplex. Es sind nicht nur die finanziellen Rahmenbedingungen. Das ist wie im Fußball. Geld schießt keine Tore. Und so ist es halt auch in der Wirtschaft. Geld macht keine neuen Technologien, aber es kann dazu beitragen, relevante Strukturen, relevantes intellektuelles Kapital, relevante Abläufe und räumliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die, das wissen wir ja nun tatsächlich aus der Betriebswirtschaftslehre, eben dazu führen, dass Menschen kreativ sind und auch mit oder ohne Druck, in der Tat, das haben wir ja auch unterschiedliche Erfahrungen aus der Historie, tatsächlich auch Neues und Innovationen entwickeln. Wir haben in Mitteleuropa sicherlich die größte Herausforderung, es geht für alle deutschsprachigen Länder natürlich, es geht aber auch für darüber hinaus, grenznahe Gebiete und Länder, dass wir nicht sehr innovationsfreundlich sind. Das ist noch freundlich gesagt. Wir haben einfach dadurch, dass der Fokus durch Regierung nicht auf Start-ups respektiv auf neue Technologien gesetzt wurde in den letzten 50 Jahren, heute das Problem, dass es nicht genügt, einfach zu sagen, jetzt setzen wir aber den Fokus drauf. Das ist so, als ob ich mein ganzes Geld im Fußballverein für Ronaldos und Messis ausgegeben habe und die keine Meisterschaften einfahren. Dann muss der Trainer gehen. Das haben wir bei Paris. Schon.
Aber es ist doch total spannend. Das war doch vor 150 Jahren anders. Vor 200 Jahren ich denke eher 150 Jahren begann dieser Boom im Norden Deutschlands hauptsächlich. Der hat sich dann bis nach unten Bayern, Laptop und Lederhose, internationaler Wirtschaftsstandort für nicht Softwareentwicklung, aber Biotechnik, für Hardware, für all diese Aspekte. Also Software spielt da untergeordnete Rolle und Es gab dieses Bavarian Phenomenon, das habe ich in England kennengelernt, in Cambridge haben die das gesagt, das Munich Phenomenon, dass dort eine Menge Startups entstanden sind, die sich dann nicht halten konnten.
Ich war jahrelang im Freistaat Bayern, insbesondere jetzt auch in München, regierungsnah dabei. Es ging da um die Qualifizierung und von hochintellektuellem Kapital, also Promotion in ganz neuen Themenfeldern etc. Und München oder der Freistaat Bayern hat eben genau da mal den Fokus drauf gesetzt. Die haben einfach gesagt, okay, wenn wir jetzt neue Technologien bei BMW und bei anderen Unternehmen und in anderen Branchen haben wollen, dann brauchen wir die besten Leute dafür. Mhm. Dann haben die festgestellt, hochinteressant, vor 20 Jahren ungefähr begann dieser Prozess, haben die festgestellt, hey, sag mal, wir haben ja die ganzen Leute nicht. Wir haben irgendwie so und so viele Abiturienten, wir haben so und so viele Akademiker, die wir aus unseren Hochschulen in Bayern rauslassen, erfolgreich. Wir haben so und so viele Promovierte und so viel habilitierte Professoren. Und dann haben die geguckt, wo leben die? Und jetzt halte ich fest. Nur 10% lebten in Bayern. Und der überwiegende Teil, und jetzt rate mal, wo sind die? Im Silicon Valley, in China, in Japan, in den skandinavischen Ländern, in Australien. Und dann haben die ein Programm aufgesetzt, nämlich ein Rückholungsprogramm von intellektuellem Kapital, so hieß das, die dann geworben haben, liebe Deutsche, liebe Bayern, liebe Deutsche, kommt bitte zurück nach Bayern. Ihr könnt hier etwas bewegen. Und wenn ihr zurückkommt, jetzt kommt's, kriegt ihr erstens die ersten 3 Jahresgehälter vom Staat bezahlt. Zweitens, ihr kriegt von uns eine Wohnung. Drittens, wir sorgen für eure Kinder. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall einen Kita- oder und Schulplatz zur Verfügung. Eurer Wahl. Viertens, ihr kriegt Forschungsgelder. Fünftens und so weiter. Und so ging das an. Es wurde also ein Leistungskatalog und damit Rahmenbedingungen in der Gänze geschaffen, in denen dann Menschen in der Tat wieder zurückkamen und sagten, hey, eigentlich ist das meine Heimat und ja, und ich arbeite hier. Und so haben sie es über einen Prozess von 20 Jahren geschaffen, dass sie heute einfach Dinge machen, von denen selbst in Baden-Württemberg im Bundesland träumen, in Österreich sich auch träumen, in der Schweiz erst recht. Und deswegen, also es ist nicht Geld, es ist nicht der Ronaldo oder der Messi, sondern es ist in der Tat das Team drumherum mit verschiedenen Stärken, mit verschiedenen Einflussfaktoren, die Menschen zum Handeln, zum sich wohlfühlen, zum Kreativsein bewegen. Und da haben wir in der Tat eine sehr differenzierte Erfolgsstruktur oder Misserfolgsstruktur im deutschsprachigen.
Also die Talente kommen zurück, manche werden auch wieder gehen, gehen vielleicht zu amerikanischen Firmen, die sich jetzt in Deutschland ansiedeln. Die spannende Frage für mich bleibt trotzdem, ist diese Struktur, die wir in den letzten 100 Jahren aufgebaut haben mit riesigen Konzernen, die riesige Bürokratien in sich darstellen, ist das wirklich attraktiv für die klügsten Köpfe?
Tja, schnelle Antwort. Nein. Aber die Realität sagt ja, weil natürlich Konzerne diesen klügsten Köpfen eben vergleichbare Rahmenbedingungen wie der Freistaat Bayern aufzeigen kann. Die zahlen am meisten, kriegst deinen Dienstwagen, du kriegst auch 2, wenn du 2 brauchst. Du kriegst deinen 0% Kredit und zwar für dein gesamtes Hausbauprojekt von 20, 30 Jahren. Du kriegst deine eigene Schule. Du hast also Rahmenbedingungen, die für schlaue Köpfe attraktiv sind, die für alle Menschen natürlich attraktiv sind. Aber da sagen natürlich dann auch von dem Arbeitsangebot die Konzerne, naja, wir wollen natürlich nicht alle, wir wollen immer die Besten. So, ne? Schau dich in den Jobbörsen online wie offline um. Da steht immer drin, wir wollen nur die Besten. Die, die kriegen, ist ein ganz anderes Thema. Und ob die, die sie dann einstellen, auch wirklich die Besten sind.
Ja.
Das sollten wir tatsächlich diskutieren.
Also Google hat ja den weltweit größten Auslandsstandort in Zürich, rechts vom Bahnhofsviertel, ja, der teuerste Platz der Welt. Ja. Für 5.000 Mitarbeiter war er geplant, die sind jetzt schon weit drüber. Google engagiert jede Woche KI-Experten, Machine Learning-Experten. Wenn du einen KI-Experten, sag ich jetzt mal spitzbübischerweise, kennst, der in Deutschland arbeitet, dann hat ihn Google nicht genommen.
Ja. Klar, das sind natürlich große Staubsauger, ne? Also die jetzt für ihre Innovationszentren, und da ist in der Tat, die sind ja nur in Zürich und im Silicon Valley, ne? Mhm. Das sind ja alles genau. Betriebsmannschaften.
Und Google sieht ja aus wie ein hierarchischer Konzern, das sind die aber nicht. Ja, das sind sehr unabhängige Units, wenn man sich das mal anschaut. Ein ehemaliger Mitarbeiter von mir ist jetzt bei Google, ich habe den auch mal besucht. Und wenn man sich das anschaut, sind es sehr flache Hierarchien. Man beurteilt sich gegenseitig. Also es gibt natürlich schon Kennzahlen, aber das ist ein gegenseitiges Ranking, das dort stattfindet. Also wirklich Meritokratie. Kohle spielt eben keine so große Rolle. Die können das wirklich bezahlen. Trotzdem möchte ich an dieser Frage dranbleiben. Reicht es, nur die Techniken zu kopieren, wie das die Osmanen gemacht haben, oder müssen wir die Firmen abschaffen in Deutschland, damit wir wirtschaftlich überleben können?
Also in einer nationalen Wachstumsstrategie eines Landes wie Deutschland oder Österreich oder anderen ist das Copy-Paste sicherlich eine Strategie. Mhm. Aber wir wissen, es ist natürlich keine nachhaltige, schon gar keine langfristig wirkende Strategie auf die Volkswirtschaft. Heißt also, wenn ich immer nur kopiere, dann kann ich zwar kurzfristig Beschäftigung schaffen und Bruttoinlandsprodukt erzeugen, aber langfristig eben nicht. Weil der langfristige Erfolg, das wissen wir ja aus den verschiedensten OECD-Studien und Programmen, zeigt sich ja insbesondere nicht durch das Kopieren des Vorhandenen, sondern durch das Entwickeln von Neuem.
Genau. Und wir sind ja forschungsmäßig super. Ja, also bei uns kommen ja die besten Köpfe aus den Universitäten. Deine Absolventen, wo landen die? Sind davon manche jetzt in den USA oder in China?
Meines Wissens nicht, nein. Mhm. Nein. Also gut, also die jetzt noch aus dem Bachelor rausgehen, die gehen meistens in fortführende Master- und Fortbildungen. Die jetzt aus den Mastern herauskommen, machen das sehr häufig bei uns auch berufsbegleitend. Das heißt, sie sind schon in einem Job. Ja. Aber nein, die klugsten Köpfe gehen nicht sofort ins Silicon Valley. Hingegen natürlich im Mindset und in der Wahrnehmung bei sehr vielen jungen Menschen zwischen 20 und 30, nehmen wir Google und Vergleichbare, natürlich hochattraktive Arbeitgeber sind. Ja. Und zwar eben aufgrund der fehlenden Hierarchien.
Ja.
Weise des Glaubens einer, sage ich mal, recht freien, kreativen, persönlichen Arbeitsentwicklung.
Also ich habe ja selber in der Hierarchie gearbeitet. Ich war bei Siemens, bei angrenzenden Vereinen und dergleichen. Und irgendwann habe ich festgestellt, meine Vorgesetzten wissen wesentlich weniger als ich über die konkrete Entwicklung, über den konkreten Markt. Sie wissen weniger über die Kunden. Sie treffen Entscheidungen aus dem Bauchgefühl heraus, die vor, weiß ich nicht, 10 Jahren richtig gewesen wären. Ja, damals, als die noch am Markt dran waren. Es war schrecklich für mich, Vorgesetzte zu haben. Daher habe ich selber eine Firma gegründet. Ja, das war eine wichtige Motivation für mich. Damals, ich habe an Bayern.de mitgearbeitet, also von der Bayerischen Staatskanzlei. Erster Internetauftritt mit dem Know-how habe ich mich selbstständig gemacht. Und es war die größte Herausforderung für mich, dann Mitarbeiter einzustellen, denn ich wusste, die bekommen jetzt auch einen Chef, der weniger Ahnung hat als sie. Ich musste ihnen auch jemand zumuten, der einfach mal Entscheidungen trifft, ob die klug sind oder nicht. Nur um seiner hierarchischen Aufgabe gerecht zu werden.
Ja, ja. Naja, guck, schau. Also auf dem Weg zu einer möglichen Erklärung dafür ist ja der Hintergrund ganz wichtig, dass wir ja nun zum Glück, also man kann das nicht oft genug betonen, zum Glück seit dem Zweiten Weltkrieg, also seit 1945, ja keine Kriege mehr in Europa hatten.
Ja.
Das heißt also, wir hatten auch keine zwangsweise Erneuerung. Wir haben das Wirtschaftswunder alle gemeinsam irgendwie gepackt und sind alle irgendwie wieder auferstanden, dank unserer Vorfahren. Aber wir sind heute in einer Entwicklung einer sehr festgefahrenen Verwaltungsdemokratie, in der du nicht aufsteigst, indem du energisch, motiviert, intelligent,
Also indem du eine Bedrohung für deine Vorgesetzten bist, damit steigst du nicht auf.
Damit steigst du nicht auf, ganz genau.
Genau.
Ganz genau. Und vor allem, du steigst auch nicht auf, wenn du etwas, wenn du anders bist, wenn du neu bist, wenn du etwas Neues denken oder neue Ideen hineinbringst, weil du dann immer eine Gefahr bist.
Genau.
Und da wehrt sich ein System, wenn du das System theoretisch betrachtest, wehrt sich das System, das soziale System aller Luhmann gegen Irritation von außen.
Genau. Also eine Innovation ist ja eine deutsche Erfindung, die als Neuigkeit aus Amerika zu uns zurückkommt. Also bürokratisieren wir uns zu Tode, haben wir den Niedergang verdient?
Also die erste Frage beantworte ich deutlich mit ja. Wir bürokratisieren uns in ein gefährliches Fahrwasser. Ob wir den Untergang, den Niedergang verdient haben, ist eine Frage des der Definition des Niedergangs. Das würde ich jetzt, das klingt sehr verschwörerisch, ne? Könnte man so formulieren, würde ich aber jetzt objektiver betrachtet differenzieren wollen.
Okay. Also,
wir sind zwar in der Tat noch mit unserer, mit unseren bisherigen Volkswirtschaften ganz, ganz erfolgreich, ne? Also in Österreich jetzt beispielsweise auch der Tourismus auch, sehr bedingt auch immer erfolgreicher. Wir sind auch mit unserer Industrie in Deutschland, trotz aller Teslas und neuen Technologien immer noch erfolgreich.
Jawohl.
So schlimm ist nicht. Und der Niedergang, der sogenannte, der wurde ja auch schon in den, vor 10 Jahren und vor 20 Jahren beschrieben. Damit wurden ja auch Wahlkämpfe betrieben. Aber in der Tat halte ich es für gefährlich in diesen Entwicklungen, weil aus zwei Gründen ich mir eigentlich Neues wünsche. Das erste, weil Neues immer ganz viel Energie bringt, ganz viel Energie in den Menschen selber, weil wir Menschen immer nach dem Neuen und nach etwas kreativ Neuem streben und uns das viel Lebensenergie bringt. Der Blick nach vorne. Zweitens, weil das in Teams ganz viel Energie bringt. Denk an agile Projektmanagement.
Ja.
Drittens, weil das auch in einem Unternehmen ganz viel Energie bringen kann. Und da Unternehmen, jetzt kommen wir in die nächste Ebene hoch, auch Teil von sozialen Systemen und Gesellschaften sind, natürlich auch eine Gesellschaft neue Energie bekommen kann. Das heißt also, die Frage, ob nun Innovation von oben durch den Staat verordnet werden muss, durch Gelder, Rahmenbedingungen etc. oder es vielleicht auch von unten, bottom-up geschehen kann, ist ja bis heute noch nicht beantwortet.
Ja.
Wir können ja nur Erfahrung aus der Historie, politische Erfahrung nehmen. Aber da haben wir ja in der Bundesrepublik Deutschland vor 30 Jahren ganz besondere Erfahrungen gehabt. Ja, deutsche sogenannte deutsche Einigung ist entstanden bottom-up. Weil dann die Energie in der breiten Masse stärker war als die Macht in der Obrigkeit.
Ja.
Das kann man sich mal vorstellen.
Ja? Ja.
Also es gibt solche Beispiele. Und wir können gerne diskutieren, wie man eine Bottom-up-Revolution initiiert.
Ja, also eine Bottom-up-Revolution bei, ich weiß nicht, 3.000 Euro im Monat für eine Wohnung in Berlin mit sehr hohen Steuern, die wir haben, mit doch relativ wenigen, denn der Erfolg von Israel, der Erfolg von China, der Erfolg von den USA stammt zwar aus öffentlichen Mitteln, aber es sind keine Fördermittel. Es sind keine Fördermittel, sondern es sind Aufträge einer konkurrenzorientierten Militärbürokratie, die selber erfolgreich sein will. Denn der Bürokrat hat ja zuerst mal seinen Job im Auge, den will er nicht verlieren. Also alle Entscheidungen, die ein Bürokrat trifft, prüft er zuerst mal, ob sie seinen Job gefährden. Ein Bürokrat hat aber nichts zu verlieren, außer in einem kriegerischen Staat. In einem kriegerischen Staat kann es selbst einem Bürokraten an den Kragen gehen, wenn nämlich die anderen gewinnen. Da hat er wirklich, was zu verlieren. Darum sind kriegerische Entscheidungen, auch wenn ich Pazifist bin, sind kriegerische Entscheidungen meistens, weil man da hat man was zu verlieren. Da gibt man sich schon richtig Mühe. Dass wir keinen Krieg haben in Europa, hat ja einen relativ einfachen Grund. Man hat festgestellt, dass Kriege nur dort stattfinden, wo es kein Wirtschaftswachstum gibt. Macht man sich nur auf der Landkarte anschauen, gibt nur eine einzige Ausnahme in den letzten 70 Jahren, ein Krieg ohne auf einem Gebiet mit Wirtschaftswachstum. Falklandkrieg. Sonst gibt es den immer nur, wo es kein Wirtschaftswachstum gibt. Das heißt, wir haben den Krieg ersetzt durch Wirtschaftswachstum. Erst wenn es kein Wachstum mehr gibt, gibt es ja Verteilungskämpfe. Dann muss man plötzlich um Wasser, um Erdöl und all diese Dinge zu kämpfen beginnen. Mhm. Und wenn wir in diese Situation kommen sollten, ja, dass wir um Ressourcen kämpfen müssen, dann ist auch in Europa Krieg wieder denkbar. Daher ist es aus meiner Sicht, wir haben beide Kinder im ungefähr gleichem Alter, aus meiner Sicht wichtig, dieses Wirtschaftswachstum zu erhalten, das größte Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte.
Ja, in der Tat. Also in der Tat. Und ich glaube, gerade in Europa, sicherlich haben wir Ausnahmeländer wie Italien beispielsweise oder auch Griechenland, hat Europa davon partizipiert, von diesem Wachstum, auch von einer, sag ich mal, zumindest erstmal intellektuell gedachten europäischen Gemeinschaft, die natürlich auch jetzt sich in eine Aristokratie entwickelt hat. In der Tat, die Frage stellt sich letztendlich, wie viel Digitales brauchen wir, um Wirtschaftswachstum mindestens zu halten bzw. fortzuentwickeln. Hm. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt auch eine sehr heterogene Studienlage im Übrigen. Ich habe sie gerade nochmal gecheckt. Und die sagt, okay, ja, es gibt natürlich durchaus Einschätzungen, dass das Digitale der Wirtschaftstreiber in Zukunft sein wird. Es gibt aber genauso gut auch Entscheidungen bzw. Studieninformationen darüber, dass die Erwartung an das Wachstumspotenzial digitaler Technologien überschätzt wird.
Ja, und ja, definitiv.
Und im Übrigen sieht man das auch in Amerika so. Alle reden von Apple, Amazon, Facebook und Co. Aber wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt anschaut, dann sind die neuen Technologien marginal. Ein Trump oder ein Präsident Biden, den interessiert gar nicht, was die da unten im Südwesten, von oben gesehen, Südosten machen. Nee, es ist der Südwesten auf der Landkarte. So. Das interessiert die gar nicht, weil das eigentlich nur so ein paar Prozentpunkte sind.
Ja, es ist ein gutes Image-Thema. Clinton hat ja das und Al Gore, die haben ja den Datenhighway erfunden, wie Al Gore immer wieder sagt. Die haben das verwendet, um ein politisches Klima der Innovationsfreudigkeit zu schaffen. Und es scheint sich gelohnt zu haben. Siehst du das bei uns irgendwo am Horizont? Einen Bill Clinton?
Oh, Christoph. Oh, du weißt, dass in diesem Jahr am 26. September Bundestagswahlentscheidung ist. Da wird das Parlament neu gewählt, das dann wiederum den Kanzler neu wählt. Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen in der Medienlandschaft umschaut, und ich nehme jetzt bewusst eine ausländische Zeitung, die NZZ, die Neue Züricher Zeitung, denn sind da die externen Beobachter über den Landesschritt sehr unsicher, wer denn überhaupt Kanzler in Deutschland werden sollte, der also die Energie mitbringt, dass etwas anders passiert wie bisher. Also die bisherigen Kandidaten, und geht ja heute Abend gerade in der CDU, also in der größten, in der Regierungspartei heute Abend ja heiß her, mit der Wahl des CDU-Vorsitzenden, dass wir abwarten müssen, wer erstens gewählt wird, zweitens vor allem auch, ob der von der Bevölkerung auch das entsprechende Vertrauen bekommt. Also nein, ich sage aus meiner Einschätzung, ich sehe keinen Bill Clinton, weder mit seinen Vorteilen noch mit seinen Nachteilen zum Ende seiner Präsidentschaft. ich sehe keine Person, die in der Tat hier Innovationen in unser Land hineinbringen kann durch radikale, innovative, mutige Entscheidungen und diese auch im Bundeskabinett, also in seiner Regierungskoalition, umsetzen vermag. Wenn ich unseren aktuellen Wirtschaftsminister sehe, den Herrn Altmaier, dann ist er das Abbild des konservativen Beharrens und des Ablehnens vielen Neues. Also er ist der allerletzte, der sich in der Wirtschaft für digitale Innovation einsetzt, außer halt die üblichen Millionen und Milliarden, die mal da mit der Gießkanne verteilt werden. Leider sehe ich das nicht. Ich sehe es auch in Österreich nicht. Jetzt bin ich aber auch nicht der österreichische Kenner.
Nee. Ich
bin ich der Kenner. Ich sehe es auch in der Schweiz so nicht, aber in der Schweiz lässt man sich Zeit mit vielem. Das ist, hat viele Vorteile. Aber in Deutschland jetzt also mit dem Anspruch einer, sage ich mal, europäischen Wirtschaftsnation sehe ich es nicht und damit auch in Europa nicht.
Also bei uns ist das relativ ähnlich, auch wenn man natürlich feigenblattartig sich mit Startups schmückt und all diesen Dingen und sich jünger gibt bei uns und frisch. Die Wirtschaftsministerin ist eine Ministerin der Konzerne. Dort fühlt sie sich wohl. Und die Idee des Konzerns zur Strukturierung der Wirtschaft, Noam Chomsky nennt sie ja totalitäre Planwirtschaften. Das ist ein Begriff für Konzerne. Die also Entscheidungen von oben herunter, das ist der Konzern ist eine klassische Top-Down-Struktur mit sehr langsamen Entscheidungswegen. Konzerne, moderne Firmen, wie wir sie kennen, sind ja erst vor 150 Jahren entstanden. Ja, mit den Gesetzen beschränkter Haftung hat man die eingeführt. Konzerne sind vor 150 Jahren entstanden, weil es damals kein Internet gab. Und jetzt gibt es das Internet. Und jetzt. Dann sieht man General Electric, die, oder? Einmal die größte Firma der Welt, die verschwindet jetzt gerade vom Markt. Die hat sich selber wegdigitalisiert. Die
hat sich wegdigitalisiert, auf dem besten Wege jedenfalls dorthin, ne? Mhm. Bei GE wird das so sein, dass wir in 10 Jahren, vielleicht auch sogar schon etwas früher, eigentlich nur noch so die übrigen römischen alten Mauergebäude sehen, wo alles quasi abgerissen ist und dann eigentlich du nur noch das Museum der alten Grundmauern siehst.
Genau.
Um diese Metapher zu nutzen. Das wird so sein. Das heißt natürlich auch, Christoph, dass wir, wenn wir jetzt so in digitale Wirtschaft denken, natürlich hier insbesondere die Gefahr der Verkonzernierung sehen. Mhm. Also im Grunde genommen dort, wo Kapital in Sekundenschnelle verteilt werden kann, dort, wo auch Mitarbeiter sofort hin und her geflogen werden können, dass also insbesondere in digitalen Wirtschaftsorganisationen es natürlich viel schneller möglich ist, Konzernstrukturen auf oder Konzerne zu bilden. Mhm. Schau dir mal den Google-Konzern an oder nimm einen Apple-Konzern. Man sieht zwar immer nur den Apfel, aber da sind mehrere hundert Unternehmen zugekauft worden.
Ja.
Ne, wo die also auch quasi wie ein Staubsauger durch die Gegend laufen und heute junge Leute sagen, ich gebe mir 1 Million, ich mache ein Start-up und dann plane ich von Anfang an die Exit-Strategie und verkaufe es für 20 Millionen dann an. Habe ich ja auch erstmal eine Weile ausgesorgt.
Ja. Also der deutsche Mittelstand folgt ja noch der traditionellen landwirtschaftlichen Idee. Ich baue die Firma auf, ich rackere mich ab bis 70, dann kommt mein Sohn an die Scholle, ja, dem mache ich noch Vorschriften aus der Grube heraus, ja, und dann soll der Sohn noch mal 50 Jahre rackern. Der Serial Entrepreneur, du hast der Firma ja auch sehr früh verkauft, vermutlich hast du jetzt auch Beteiligungen. Ich bin an ungefähr 10 Firmen gleichzeitig beteiligt, aber eben nicht mehr operativ und habe im Grunde genommen jetzt mehr Mitarbeiter in Summe, als ich jemals als operativer Unternehmer hatte. Und das ganze Ding ist viel, viel dynamischer.
Ja, es ist natürlich viel dynamischer. Klar, wenn du natürlich in so einer Rolle bist, hast du ja auch andere, sag ich mal, Möglichkeiten. Was uns, und das ist ein schönes Beispiel, warum dir das so gut tut und warum das deinen Geschäften in den Beteiligungen vermutlich gut tut. Denn du löst dich vom Operativen. Und das ist etwas, was wir in unseren Verwaltungskonzernen, so haben wir es ja vorhin mal genannt, in unseren Verwaltungskonzernen kaum haben. Weil als Manager bist du operativ so eng eingespannt und verantwortlich für das Operative, dass du auch nach wie vor sehr viel operativ tun musst. Also du musst mit Mitarbeitern sprechen, du musst Mitarbeiter führen, du musst dir das Gejammer und die Probleme aus den Teams anhören, du musst Lösungen mit ihnen gemeinsam erarbeiten. Ja? Du sitzt ja nicht auf dem hohen Ross, indem du sagst, dass, okay, berichtet mir und dann macht irgendwas und liefert mir das Ergebnis. Das machst du als Ziel, aber das machst du nicht bis zur dritten oder bis mal so zweiten Vorstellungsrunde.
Genau.
So, das heißt also, du kannst doch eigentlich nichts Neues gestalten, wenn du einen Großteil deiner Arbeitszeit für operativen Verwaltung schaffst.
Ja, tun dir die Leute nicht leid?
Verschwendest. Natürlich tun mir die Führungskräfte leid. Ich publiziere das auch. Sie tun mir wirklich leid. ich war selber in so einer Funktion, in so einer Rolle über Jahre. Und da war ich noch zu jung, um mir selber leid zu tun. Heute würde ich mir selber leid tun, das ist so. Weil ich hatte so viel auch kreative Ideen und so viel Energie und auch Dynamik. Und ich passte von Anfang an nicht in ein großes Konzernsystem hinein. Ich war bei Bertelsmann und in einem großen Medienhaus, sehr großen Medienhaus. Und das wusste ich irgendwie. Und ich habe es aber immer und immer und immer und immer wieder versucht, aber ich bin nicht klargekommen. Und ja, man sehen auch die Menschen, die mit mir dann nicht klargekommen.
Na, du bist eben wie alle Menschen als freier Mensch geboren und zum Angestellten gemacht worden.
Genau, ich habe mich selber zum Angestellten gemacht, weil ich dachte, das ist ja gut. Das ist ja Konzernkarriere. Und das erlebe ich auch bei jungen Studierenden, wenn man am Rande auch nach dem Studium mal kurz so spricht, dann sagen viele, naja, ich suche eigentlich so eine Stabsstelle in so einem großen Laden. Weißt du, 10 netto jeden Monat, Dienstwagen,
Handy. Auto?
Ja, ja, Auto, 2-Fenster-Büro und bla bla bla, die ganzen Insignien der Führungsmacht sozusagen. Und das mache ich eine Weile und am besten in so einer Stabsposition ohne operative Verantwortung. Dann kann ich viel rumlabern, muss aber selber nichts tun und schon nichts verantworten. Ja. Das ist der Traumjob.
Ja, ja.
Für viele. Und deswegen gehen in Deutschland viele Hochschulabsolventen und das also sehr, sehr viele Hochschulabsolventen in die öffentliche Verwaltung. Ja. Weil auch dort findest du dieses Bedürfnis befriedigt.
Also mit unseren Geldern, mit unseren Steuergeldern werden exorbitante Gehälter bezahlt für Leute, die dann der Wirtschaft verloren gehen. Also Verwaltungsreform bedeutet ja auch Digitalisierung der Verwaltung. Also die Bürokratie, die Herrschaft der Regel trägt ja ihre eigene Digitalisierbarkeit in sich. Wir nennen das als E-Government. Kein Bürokrat möchte mehr eine freie Entscheidung. Also Entscheidungsfreiheit, Ermessensspielraum wird gehasst. Da kann man Fehler machen.
Ja, ja, das ist ja auch das große Potenzial der sogenannten digitalen Revolution oder der Digitalisierung im weitesten Sinne. Ja? Weil Digitalisierung bedeutet ja immer, dass du einen Prozess versuchst, vollständig zu automatisieren
mit
Hilfsmitteln. Wenn du das schaffst, brauchst du natürlich für diesen Prozess keinen Menschen mehr. Also vielleicht noch jemanden für den Input und vielleicht noch jemanden für den Output. Also der muss reinstecken und das Ergebnis abholen. Ja. Aber im Kern brauchst du das nicht mehr.
Genau. Und
wenn man im E-Government
das ist ja genau beschrieben, ja. Also da gibt's Prozesse, die sind gesetzlich geregelt. Das ist wie Software. Die braucht man nur noch implementieren.
Brauchst du implementieren und dann werden einfach Gesetzesvorhaben algorithmisiert und dann laufen sie automatisiert. Und das ist ich glaube, dass das für viele in dieser Branche ein Traum ist.
Ja. Also die Bürokratie ist ja vor vielen tausenden Jahren entstanden, weil es damals noch keine Software gab. Jetzt gibt es ja Software. Eine vollständige Automatisierung der Bürokratie hat noch einen großen Vorteil. Wir bekommen endlich die qualifizierten Beamten auf den Arbeitsmarkt. Wir lösen das Fachkräfteproblem.
Ja, also okay, Christoph, also nun bin ich selber auch im Staatsdienst. Jetzt kann ich natürlich nicht über meine Branche natürlich erzählen, obwohl ich tue das ja auch immer wieder und ich sehe das ja auch durchaus kritisch und richtig. Ich denke das und ich sage das, was ich für richtig halte. Das ist toll, dass wir dieses Freiheitsrecht nach wie vor immer noch haben. Ja, es ist in Amerika noch nicht mehr ganz so.
Ja.
Und insofern, ja, also ich sag mal so, es macht schon Sinn, dass du über einen Verbeamtungsstatus alleine über diesen Status eine hohe Loyalität zu der Autorität zeigst.
Ja.
Die wird eingefordert und auf die lässt sich jemand ein. Du bist ja nicht gezwungen worden. Und das ist wichtig, weil Beamte bzw. Staatsdiener meiner Überzeugung nach eine hohe Vorbildfunktion haben. Sie repräsentieren in unseren Ländern einen demokratischen Duktus. Die repräsentieren eine demokratische Gesellschaft und sie sollten sich meiner Überzeugung nach eben exakt für demokratische Werte auch einsetzen. Ja, dass es da ein paar Rechts- und ein paar Linksradikale und ein paar verstrahlte Verschwörungstheoretiker gibt, gut, die hast du in jeder.
Ja.
Ne? Aber das ist das. Wenn 75% sich committen mit den demokratischen Werten der Verfassung, des Gesetzes und seiner Obrigkeit, dann halte ich diesen Status durchaus für immer noch Wort lebenswert war. Jetzt kommt natürlich auch mein Aber. Es gibt natürlich dann in dieser Verwaltungsbranche gesellschaftliche Bereiche, ich spreche konkret auch den Bildungssektor an, wo das vielleicht nicht mehr so viel Sinn macht. Wo einfach dann jemand sagt, ich werde mit 25 Lehrer, mein Leben ist gelaufen, ich warte jetzt noch 50 Jahre auf die Pension und ich muss mich nicht verändern. Das haben wir in der Corona-Zeit gesehen. Da wünschen wir uns alle, dass in den Schulen mehr Dynamik hineinkommt. Da wünschen wir uns, dass, ob man nun für oder gegen Digitalisierung ist, doch dennoch irgendwo einen operativen Mittelweg, der unsere Kinder Strukturen gibt und Möglichkeiten des Lernens und der Entwicklung gibt. Da wünschen wir uns natürlich auch einfach mal, das haben wir heute am Mittagstisch gehabt, einfach mal auch Menschen in dem Bildungswesen, die einfach mal was ausprobieren. Die müssen ja nicht gleich zu Nerds werden, aber die etwas ausprobieren und die sagen, hey, wir haben schon seit 15 Jahren Tablets. Warum probiere ich damit nicht mal was Spielerisches aus? Wir haben also dann in unseren Verwaltungsorganisationen, sowohl staatlicher Seite des Landes als auch operativ unten in den jeweiligen Einheiten, haben wir, weißt du, dieses Spiel verloren. Wir haben so diesen kindlichen Drang, diesen jugendlichen Drang des Experimentierens verloren. Und wir sind quasi gleichgeschaltet auf standardisierte also exekutive Prozesse. Und da würde ich mir viel mehr Flexibilisierung wünschen. Macron in Frankreich hat es ja auch versucht, nicht ganz unerfolgreich, ja. Also ist jetzt nicht das Paradebeispiel, aber ist wenigstens zu versuchen, weil das zieht Menschen an, die das auch wollen. Das zieht Menschen an, auch in einem Abteilungsbereich oder in einem Regierungsbereich, die da auch mitziehen.
Ja. Also ich finde, es ist ein schönes Abschlussthema für uns, denn die Jungen, die sind nun mal unsere Zukunft und manche werden halt irgendwo hingehen und kommen dann auch wieder zurück nach Bayern oder woanders in Deutschland. Die wichtigsten, die unsere Zukunft heute bestimmen, sind zweifellos die Lehrer.
Oh, ja, aber schon immer. Also guck mal, auch selbst in der griechischen Mythologie waren immer Menschen, die haben zum anderen hochgeschaut, die eine Botschaft hatten. Und das ist heute ganz genauso. Mhm. Auch Trump hatte eine Botschaft, America First. Und der sind nicht weniger als 70 Millionen Menschen selbst beim zweiten Wahlantritt gefolgt. Das heißt also, Menschen folgen Menschen, die eine Botschaft haben, die sie mit Werbe präsentieren und zeigen. Und das finde ich gut. Und das wird auch in Zukunft immer so bleiben.
Wie können wir denn unsere Lehrer da unterstützen? Also die Lehrergewerkschaft bei uns in Österreich jedenfalls, von der können wir nichts erwarten.
Ja, wir haben in Deutschland mehrere Lehrergewerkschaften. Ich kenne auch die österreichische im Übrigen. Sie sind sich ähnlich.
Also von denen ist keine Hilfe zu erwarten. Was können wir tun? Und ich finde, das ist ein spannendes Beispiel, was in Mannheim passiert. Ja, dass Ausbildung wirklich gemeinsam mit denen stattfindet, die dann auch Arbeit geben.
Ja, in der Tat. Durch unsere in der dualen Hochschule, in der ich ja tätig bin und über dessen Konzept ich ohne Zweifel erhaben bin, zeigt es sich, dass wir eine deutlich höhere Berufsfähigkeit oder auf Deutsch verwertbare und gute Kompetenzen entwickeln, wenn Menschen sich auf ein bestimmtes Themengebiet wagen und in einem bestimmten Themengebiet später arbeiten möchten. Ne? Mhm. Also das ist schon toll. Wir entwickeln also keine Fachidioten. Gut, wir entwickeln auch keine Nobelpreisträger. Okay, aber wir sind immer in einem Dialog mit der Gesellschaft und der Wirtschaft. So ist auch die gesamte Entscheidungsstruktur in dieser Hochschule geprägt. Das ist Sucht seinesgleichen in Europa. Es macht es einerseits sehr, sehr, sehr aufwendig, den Betrieb überhaupt zu organisieren, weil du einfach so viele Instanzen hast. Aber auf der anderen Seite hast du Studierende, die sagen irgendwie so, Mensch, das ist gut für mich. Das ist gut für das, was ich tun möchte. Und insofern ist das in der Tat ein ganz tolles Paradebeispiel, das man sich unbedingt anschauen sollte, möchte man eine akademische Qualifizierung angehen.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.